Irgendwas, das bleibt. Dieses Lied drückt für mich eine Sehnsucht aus. Eine Sehnsucht nach etwas, das bleibt bei allem, was uns so durch die Finger gleitet. Was sich verändert. Nicht nur außen, nicht nur bei anderen, sondern vielleicht auch bei uns selbst. Wenn wir uns mal aufmerksam und ehrlich betrachten, dann fällt uns vielleicht auf, wie wenig manchmal von dem bleibt, was wir uns vorgenommen haben. Vielleicht der gute Vorsatz der Selbstbeherrschung. Beim nächsten Mal bleibe ich ruhig, wenn davon doch etwas bliebe. Und dann passiert es doch. Immer wenn es Streit gibt, dann kochen die Gefühle in mir hoch. Angst, Verletzung, Unsicherheit, das Gefühl, zu kurz zu kommen oder übergangen zu werden, die Angst, ungerecht behandelt zu werden. Und gleichzeitig passiert etwas Merkwürdiges. Je mehr Gefühle ich empfinde, je mehr es in meinem Inneren drunter und drüber geht, desto mehr mache ich nach außen mich hart. Und ich ziehe eine Rüstung an wie einen Panzer, der mich unverwundbar machen soll, der mich stark machen soll, der mich zusammenhalten soll. Und ich bewaffne mich mit scharfen Worten, mit treffenden Sätzen. In meinem Kopf geben sich spitze Gedanken die Hand, Argumente, die den anderen treffen sollen, denen er nicht ausweichen kann. Ich habe Recht und der andere hat Unrecht. Ich gehe als Sieger aus dem Streit hervor. Diese Härte mit diesem heruntergeklappten Visier im Streit, das ist eine der gängigen Masken im Miteinander. Ich kenne allerdings auch den genau entgegengesetzten Mechanismus, nämlich Aggressionen zu schlucken, sie zu unterdrücken, sie nicht zuzulassen und dann weiterzumachen wie bisher, wegstecken. Das freundliche Lächeln, obwohl die Zähne, die ich zeige, ich mit diesen den vielleicht lieber zubeißen würde. Oder die glatten Worte, obwohl ich dem anderen vielleicht lieber die Meinung geigen möchte. Kennst du das? Kennst du das auch? Die Maske des interessierten Ehemanns, obwohl du längst schon kein Interesse mehr an der Geschichte hast, die gerade erzählt wird? Oder die Rolle der treusorgenden Mutter, obwohl du vielleicht längst lieber alles hinschmeißen würdest, um fortzulaufen? Und obwohl du dir immer wieder vornimmst, beim nächsten Mal, da passiert dir das nicht. Da setzt du keine Maske auf, da sagst du gleich, was du denkst und wie dir zumute ist, um die Situation zu klären. Um dich nicht zurückziehen zu müssen oder um nicht angreifen zu müssen. Da machst du dich verletzlich, anstatt andere zu verletzen. Und obwohl du dir das immer wieder vornimmst, erwachst du am Ende doch wieder und findest dich in einer Maske vor, die du unmerklich aufgesetzt hast. Eine Rolle, von der du bald nicht mehr weißt, ist es nur ein Bild von mir selbst oder bin ich schon bis zur Perfektion da hineingeschlüpft? Solch eine Rolle, solch eine Maske kann ja Sicherheit geben. Und das Äußere erscheint sicher, aber darunter ist nichts Entsprechendes. Darunter bist du, wie du wirklich bist. Verwirrt, in Furcht und allein. Aber das verbirgst du und möchtest nicht, dass es irgendjemand merkt. Eine lässige, kluge Fassade, die hilft, etwas vorzutäuschen, die vor einem wissenden Blick sichert. Angst davor, dass mich jemand erkennt. Dabei wäre solch ein Blick gerade die Rettung. Wenn dieser Blick verbunden wäre mit angenommen sein, mit angenommen werden oder mit einem anderen Wort eben mit Liebe. Liebe verändert ein solches Innen, ein solches Aufgewühltsein. Die ewig selbstverneinende und selbstzerstörerische Maskerade zerbricht in dem Moment, in dem uns jemand mit vorbehaltloser Liebe anschaut und annimmt. Das deutet Paulus in diesen Worten aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 13 an. Wenn sich die ganze Wahrheit enthüllen wird, ist es mit dem Stückwerk vorbei. Dann werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Dass uns jemand durchschaut und entlarvt, das ist es, was wir befürchten. Aber für Paulus ist das gar nichts Beängstigendes, dass ihn jemand durchschaut und kennt. Er fühlt sich nicht entlarvt. Im Gegenteil, für ihn hat das etwas Befreiendes. Genau darauf setzt der Apostel seine Hoffnung. Er glaubt daran, nicht erst am Ende der Tage, nicht erst vor dem Richterstuhl des Ewigen, sondern jetzt schon gibt es den, der ihn kennt, der ihn begreift, umgreift und ihn hält, der ihn durchschaut, aber nicht entlarvt, sondern ihn hält, ihn trägt. Und Paulus weiß, ich verstehe mich zwar oft selbst nicht, bin ausgeliefert dem, was in mir hochkocht oder was in mir zusammensackt. Ich kann mich selbst nicht erklären, meine Regungen, meine Reaktionen widersprüchlich. Und deshalb sehne ich mich nach irgendetwas, das bleibt. Seine Antwort, einen gibt es. Der bleibt. Und der kann all das nachvollziehen. Der kennt meine Geschichte bis ins Detail. Der kann den ganzen Wust aus Verletzungen, Unsicherheit und nicht beantworteten Fragen und Zweifeln entwirren. Der versteht mich vollständig, von innen heraus. Einen gibt es, bei dem hat alles, was in mir ist, seine Berechtigung. Bei dem habe ich Recht und Raum, der zu sein, der ich bin. Ich vertraue darauf, dass Gott mich kennt, er kennt und mich so vollständig annimmt. Und genau das krempelt mein Leben um. Darin erkenne auch ich, ja, mein Leben ist lebens- und liebenswert. Und wenn ich dann von dieser Liebe her lebe, dann mag es wohl geschehen, dass ich meine Masken fallen lassen kann, dass hier und da, je länger, je mehr, eine nach der anderen, dass ich meine Gefühle, meine Schwächen zugeben kann, weil Gott ja zu mir sagt, habe ich auch den Mut, mich selbst anzusehen. Mich selbst anzusehen und zu sein, wie ich bin, wie ich geworden bin. Die Liebe Gottes wird dann, das glaube ich, wenn dieses Innen geklärt ist, auch zur Kraft, den anderen anzusehen. Und auch ihn anzunehmen, wie er geworden ist, mit seinen Ecken und Kanten. Weil diese Liebe zuerst mir selbst gilt. Diese Liebe gibt Halt und Sicherheit. Und so verändert sich dann auch ein zweites. Das, was aus dem Innen folgt. Wenn es innen anders ist, wird auch das Außen anders. Liebe verändert mein Außen. Liebe verändert das, was ich nach außen zeige oder wie ich mein Leben gestalte. Wie ich mir versuche, auch Sicherheit in meinem Leben zu verschaffen. Ich kann versuchen, das, was ich tue, abzusichern, damit davon etwas bleibt. Vor allen Dingen tue ich das vielleicht dann, wenn innen noch diese Stürme toben. Mich abzusichern, damit irgendetwas bleibt, damit im Rückblick nicht vieles aus meinem Leben durchgestrichen werden muss als falsch, weil ich damit falsch lag. Und so versuche ich vielleicht, in meinem Leben das Richtige zu tun. Versuche mir dafür mit Regeln, was richtig ist und was falsch, Sicherheit zu geben. Es gibt ja ganz viele Regeln in unserem Leben und die sind auch nötig, wie zum Beispiel geltendes Recht. Bei geltendem Recht ist das ja auch verhältnismäßig einfach, sich abzusichern und mit diesen Regeln zu leben. Jemand, der schwarz arbeitet zum Beispiel, der schadet nicht nur der Gesellschaft, das könnte uns ja vielleicht, ist das ja dem einen oder anderen noch egal, aber er schadet auch auf Dauer sich selbst, weil ihm die Vorsorge fürs Alter fehlt, weil ihm die Krankenversicherung fehlt, seine Familie sich nicht sicher sein kann, ob es beim nächsten Mal wieder klappt mit einem Job, wo es was bar auf die Hand gibt. Und der Chef, ja, der versucht, Lohnkosten zu sparen, wenn er Schwarzarbeiter beschäftigt. Vielleicht schadet er sich selber gar nicht. Er nutzt nur die Notsituation aus, dass jemand auf soziale Absicherung verzichtet. Aber am Ende bleibt die Frage, fehlt diesem Unternehmen vielleicht nicht doch ein Mitarbeiter mit Erfahrungsschutz, Loyalität zum Betrieb? Vielleicht könnt ihr da einiges von ergänzen, wo es gut ist, dass wir solche Regeln haben, dass Dinge geregelt sind, die unserem Leben Sicherheit geben. Aber in anderen Lebensfragen kann das viel schwieriger sein, weil sie gesetzlich nicht geregelt sind. Wie verhältst du dich zum Beispiel bei jemandem, der finanziell in Not geraten ist? Hilfst du ihm mit Geld aus? Oder hast du gute Gründe, das nicht zu tun? Wovon lässt du dich da leiten bei einer solchen Frage, bei einer solchen Begegnung? Lässt sich das mit einer Regel absichern? Oder die Frage, ob ich ausreichend Geduld mit meinen Kindern gehabt habe oder ob ich zu Recht gefordert habe, in bestimmten Situationen einfach das zu tun, was ich sage. Ob ich ausreichend vertraut habe oder ob ich einmal mehr zu Recht kontrolliert habe. Das kann man nicht mit einem Gesetz oder mit einer Regel absichern. Das bleibt offen. Oder was ist mit so etwas ganz Zentralem im Leben wie mit der Treue in der Partnerschaft? Ob mein Partner mir treu ist, ob ich meinem Partner treu bleibe, das kann ich nicht mit einem Gesetz oder einem Formular absichern. Das macht den Trauschein nicht überflüssig. Er ist etwas ganz besonders Wertvolles. Aber er gibt mir doch keine letzte Sicherheit. Und genau das, dass ich in solchen Fragen und Entscheidungen keine letzte Sicherheit habe, macht moralische Entscheidungen aus. Moralische Entscheidungen fällen wir immer dann, wenn es keine klare Regel und keine letzte Sicherheit gibt, sondern wenn ich für mein Handeln ganz persönlich Verantwortung übernehme. Und Verantwortung übernehmen schließt ein Risiko auf sich nehmen mit ein. Dann stolpere ich vielleicht so ein bisschen vor mich hin, weil ich nicht klar sehe, weil ich noch nicht genau erkenne. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Und jetzt erkenne ich stückweise, sagt Paulus. Ich lebe hier und heute mit der Bruchstückhaftigkeit meines Verstehens. Ich habe nur ein rätselhaftes, bruchstückhaftes Spiegelbild vor mir. Glaubst du das eigentlich, dass auch du nur einen gebrochenen Spiegel hast? Dass du nur Bruchstücke an Erkenntnis hast? Oder scheint es dir doch so, dass du schon ziemlich nah dran bist? Am fertigen, endgültigen Bild. Ich glaube, wenn wir in Stresssituationen geraten, dann unterscheiden wir nicht mehr so deutlich, dass wir ja vielleicht nur Bruchstücke in der Hand haben. Dann hört das Differenzieren auf. Dann ziehen wir uns zurück auf unsere Position, auf etwas, wovon wir felsenfest überzeugt sind. Und das dann mit den entsprechenden Emotionen, die ich in der Einleitung genannt habe. Also, dass wir entweder mit harten Argumenten gegeneinander kämpfen und angreifen oder dass wir uns versteinert zurückziehen. In Stresssituationen differenzieren wir nicht mehr so genau. Und dann geht es vielleicht eher so zu, dass ich meine, naja, die anderen müssten ja eigentlich nur mal in meinen Spiegel schauen. Dann würden sich alle Gegensätze schnell auflösen. Wenn wir Paulus glauben dürfen, dann verhält es sich ein bisschen anders. Denn erst Jesus wird am Ende transparent machen, ob mein Verhalten Gottes Geboten im Sinne der Liebe entspricht. Erst wenn du bei Jesus bist, wird dein Verhalten durchsichtig für deine Motive dahinter. So lange fangen wir am besten damit an, auf Gottes Liebe zu hoffen und auf seine Liebe zu vertrauen. Und dabei bescheiden zu bleiben, was uns selbst angeht, ob wir richtig oder falsch liegen, und zurückhaltend mit dem Urteil, dass der andere es sich ja nur zu leicht gemacht hat mit seiner Entscheidung. Anstatt zu urteilen, gebietet uns die Liebe etwas anderes. Die Liebe hofft alles, sagt Paulus in Vers 7. Die Liebe hofft alles. Und wenn ich hoffe, dann gehe ich davon aus, dann gehe ich für den anderen vom Besten aus. Dann hoffe ich für den anderen, dass er seine Entscheidung gründlich überlegt hat. Dass seine Entscheidung die beste für ihn ist, die er treffen konnte. Und dann kommen wir ins Gespräch und beginnen zu verstehen, wie wir es meinen. Ja, und dann lasse ich auch den anderen in meinen Spiegel schauen, tatsächlich. Er darf meine Ansicht teilen, so wie sie mein Spiegel zeigt. Und vielleicht ist das dann für den anderen eine Bereicherung, eine Ergänzung für seine Entscheidung. Und genauso lasse ich mir aber auch seinen Spiegel zeigen, lasse mich durch seine Sicht bereichern. Und dann können wir gemeinsam weitergehen. Gemeinsam Jesus dienen, einander dienen, ohne uns zu verurteilen. Mit dem Wissen, wir haben beide nur Bruchstücke eines Spiegels in der Hand. Der Schlüssel dafür lautet ganz einfach, miteinander ins Gespräch kommen. Und die leitende Frage bei allem, was ich tue, lautet: Ist mein Handeln Ausdruck der Liebe? Denn an der Liebe kommt keiner vorbei. Und in der Liebe kann ich dem anderen keinen Schaden zufügen. Wer andere schädigt, der kann für sich nicht in Anspruch nehmen, ja, das ist momentan meine Erkenntnis. Da spricht Paulus auch eine deutliche Sprache dagegen. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Das steht zwar nicht in 1. Korinther 13, aber es steht in Römerbrief Kapitel 13, Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. In unserem Text steht am Schluss, alles hört einmal auf, aber irgendwas bleibt. Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben. Diese drei werden immer bleiben, doch am höchsten steht die Liebe. Alles hört einmal auf. Am Ende geht es also nicht darum, wer recht hatte. Es geht nicht darum, wer richtig lag. Kennt ihr das Spiel? 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, 3 Felder sind frei. Und ob du recht hast oder nicht, sagt dir gleich das Licht. Früher habe ich dieses Spiel mit Michael Schanze leidenschaftlich gern gesehen. Heute schauen es meine Kinder gerne, allerdings mit einem anderen Moderator. Der heißt jetzt Elton. Daran merke ich, wie alt ich geworden bin. Aber eins ist gleich geblieben. Am Ende jeder Fragerunde bleibt immer nur auf einem Feld das Licht an. Und die anderen Kinder stehen im Dunkeln. Und so erkennt man, wer richtig getippt hat. Wenn wir bei Jesus ankommen, offenbart sein Licht etwas anderes. Ob du recht hast oder nicht, sagt dir sein Licht am Ende nicht. Sondern das Licht, in das Jesus uns holt, sagt dir, ob du geliebt hast oder nicht. Das wird am Ende der klare und glatte Spiegel der Ewigkeit sein. Die Liebe. Das, finde ich, ist die eigentliche Herausforderung, wenn Jesus sagt, der Weg ist schmal und nicht breit. Das bedeutet nicht, die Liebe hebt die Gebote auf, sondern noch einmal Römer 13, Vers 10, die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Liebe ist auch nicht nur ein bloßes Wort ohne Inhalt, mit dem man alles und nichts rechtfertigen könnte. Denn Liebe ist ja kein Gebot neben den anderen Geboten, sondern wenn Jesus sagt, an diesem einen Gebot der Liebe zu Gott und zum Nächsten, daran hängt das ganze Gesetz, dann bedeutet das, es geht um die Liebe in allen Geboten. Die Liebe ist also die Messschnur. Nicht umgekehrt. Wir messen nicht an der Einhaltung der einzelnen Gebote, ob du geliebt hast. Ob du Gott und den Nächsten wirklich geliebt hast. Die konkreten einzelnen Gebote machen nicht deutlich, was Liebe ist, sondern die Liebe legt die einzelnen Gebote aus. Und nur was im Licht der Liebe Bestand hat. Und das bedeutet konkret, dass was einem Menschen und einer Situation angemessen ist. Nur was im Licht der Liebe Bestand hat, das bleibt. Nur die Liebe gibt Sicherheit, gibt etwas, das bleibt. Und woher weiß ich, was die Liebe will? Und was Liebe praktisch ist? Liebe erkenne ich an Jesus. An seiner Auslegung der Gebote, an seinem Verhalten gegenüber Menschen und nicht zuletzt erkenne ich, was Liebe ist, an seiner Selbsthingabe. Seine Liebe legt jedes Gebot aus. Es wird am Ende nicht darum gehen, ob du recht hast oder nicht. Diese Frage wird keine Rolle mehr spielen. Sondern am Ende geht es darum, ob du geliebt hast. Und wenn du liebst, dann bleibst du am Ende nicht im Dunkeln, sondern du bleibst im Licht. Amen.